Der Krieg in der Ukraine ist ein Thema, das uns jetzt seit Wochen beschäftigt. Und wenn ich sage uns, dann meine ich eigentlich die ganze Welt. Es ist so, dass wir jeden Tag auch hier bei uns in Schwaben Geschichten hören von Menschen, die entweder geflüchtete Menschen aufnehmen, die sich engagieren, um geflüchteten Menschen zu helfen, um Menschen, die hier sind, zu helfen, um Menschen, die in der Ukraine noch sind, zu helfen. Und es gibt natürlich auch Leute, die es geschafft haben, von dort hierher zu kommen. Einer davon ist Jörg Drescher und mit dem bin ich jetzt per Zoom verbunden, die Wunder der Technik, die das Ganze möglich machen. Jörg, ich grüße dich.
Ja, hallo.
Jörg, du bist aktuell in Berlin, vor ein paar Tagen erst angekommen, warst davor noch in der Ukraine. Du warst der Büroleiter des Deutsch-Ukrainischen Forums in Kiew. Kannst du uns mal einfach so diese zwei Wochen zurückbringen, als das Ganze losging, als Russland angefangen hat, in der Ukraine einzumarschieren? Wie hast du diese Situation erlebt?
Also ganz angefangen hat das Ganze vor circa drei Wochen. Da war das ZDF bei mir und hat mich noch interviewt bei mir zu Hause und hat gefragt, so wie ich die Lage einschätze. Und da habe ich damals gesagt, ja damals, drei Wochen, ja, dass es Argumente für den Krieg gibt und es gibt Argumente dagegen. Und das muss man abwägen. Ich wollte eigentlich in Kiew bleiben. Und zwei Tage später, am Dienstag, war ich dann bei Freunden, mit denen ich zusammenarbeite in Kiew. Und die haben zu mir gesagt, so 90% geht es im Donbass los, 50-50 in Kiew, also Rest Ukraine. Und einen Tag später, morgens um 6 Uhr, rief eine Freundin an und hat gemeint, so die Russen kommen, also einmarschieren. Ich habe gedacht, so ja, okay, wird wohl nicht so schlimm werden. Und ja, wir haben uns sehr, sehr gut auf den Krieg vorbereitet.
Was heißt
Doch das? Als dann, wie bitte?
Was heißt es, sehr gut auf den Krieg vorbereitet?
Das heißt, so, wir haben Vorräte gesammelt, wir haben unsere Wohnungen abgesichert, wir haben ja Maßnahmen getroffen, so wie wir kommunizieren, welche Notfallmaßnahmen zu ergreifen sind. Das ist so vorbereitet, also Lebensmittel zum Beispiel.
Warst du vom Kopf her schon so weit, dass du damit gerechnet hast, dass es so kommen wird? Weil ich glaube, für viele Menschen war das ja von jetzt auf gleich eine Überraschung, dass es auf einmal, dass die Sirenen losgegangen sind und dann waren sie in einer Situation, in die sie niemals kommen wollten.
Die Sache ist, so, ich war 2016 und 17 im Kriegsgebiet im Donbass unterwegs. Also ich kannte das alles. Ich weiß auch, wie zerbombte Häuser ausschauen und so weiter. Also da deswegen war ich, hat es mich nicht schockiert, muss ich sagen. Und Sirenen und so weiter, ja, man lernt relativ schnell, was gefährlich ist und was nicht. Also das war nicht so tragisch. Auch ich habe jeden Tag Artillerie oder Panzer gehört, so wie die geschossen haben. Das war aber weit weg und deswegen hatte ich da auch keine Angst. Das Einzige, was wirklich heftig war, war dieser Iskander-Angriff am 27.02. Und da hat es einen Stadtbezirk von Kiew getroffen und haben die Russen einfach wahllos auf die Stadt geschossen. Und einen Tag später war auch eben die Entscheidung getroffen worden von meinen Chefs und auch von mir, dass ich die Stadt verlasse, weil je länger man in so einer Situation wartet, desto schwieriger wird es, aus dem Gebiet rauszukommen.
Ich habe gestern mit einem Hörer telefoniert, dessen Frau ist Ukrainerin, die Schwiegermutter, die ist 81 Jahre alt, die ist in einer Stadt, an den Namen kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ist sie da eingeschlossen. Drumherum sind laute Minen. Das heißt, es gibt kein Rein und es gibt auch kein Raus. Und dann sitzt da jetzt, also diese Vorstellung, dass da jetzt eine 81 Jahre alte Frau alleine in der Badewanne ausharrt, nicht weiß, wann es aus ist, wann sie irgendwie raus kann, wann Hilfe in irgendeiner Art und Weise kommt. Das ist einfach eine unvorstellbare Vorstellung für mich als jemand, der jetzt hier im sicheren Deutschland sitzt. Wie hast du das mit den Menschen um dich rum erfahren, diese ganze Situation?
Freunde von mir sind noch in besetzten Städten in Mariupol zum Beispiel, wo die Hölle ist. Und das ist eine humanitäre Katastrophe. In Kiew sind Freunde von mir, die sind geblieben. Viele sind aufs Land geflüchtet, zu ihren Familien, auf ihre Datschen. Viele sind auch nach Deutschland oder ja, ins nahegelegene Ausland gegangen. Es ist eine Katastrophe. Also es ist kein Honigschlecken. Das Problem ist die Versorgungslage. Und jetzt soll es wahnsinnig kalt werden. Also man spricht von minus 10, minus 15 Grad. Und wenn man dann ohne Heizung da sitzt, dann ist es halt, ja, schlecht.
Eine Sache, die mich auch fasziniert, ist der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, der ja, und das wurde ja auch schon in den Medien behandelt, sein Werdegang vom Comedian jetzt zu einem Menschen, der ausharrt und versucht, seinen Landsleuten in irgendeiner Art und Weise Kraft zu geben, diesen Krieg zu durchstehen. Hast du da auch, wie wird er wahrgenommen? Also das ist die Sicht, die an uns herangetragen wird. Spiegelt sich das ähnlich mit den Leuten, mit denen du auch zusammengearbeitet hast in Kiew?
Also die wahren Helden sind natürlich die Landesverteidiger, die ukrainische Armee, die ganzen Selbstverteidigungseinheiten, die wirklich kämpfen und auch die ja, Russen ausschalten. Selenskyj macht eine wahnsinnig gute Figur. Hat eine Zustimmungsrate von 90%, die wahnsinnig hoch ist. Er macht eine sehr gute Figur und ist auch jetzt gerade der Präsident, der richtig für das Land ist. Wäre der vorige Präsident Poroschenko da, ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Was an Zelensky wahnsinnig gut ist, er ist medienerfahren, er weiß, welches Klavier man spielen muss, um die Leute zu motivieren und auch durchzuhalten. Also da muss ich ihn auch wahnsinnig loben.
Wie ist so die Stimmung gegenüber Russland generell? Weil es ja auch oftmals der Unterschied ist zwischen der russischen Armee, die auf Geheiß von Putin handelt, und der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung in Russland. Hast du da was mitbekommen?
Das Problem ist so, die ganzen Verbindungen sind abgeschnitten, schon seit Jahren. Die Ukraine ist seit 8 Jahren im Krieg, also seit das im Donbass ist, seit 2014. Und die Leute in Russland glauben das nicht, was da passiert. Die sind so verseucht durch die Propaganda, die kriegen gar keine wirklich qualifizierten Informationen und neutralen Informationen. Das ist ein Riesenproblem. Und selbst jetzt, wenn man sagt, so in der Ukraine passiert irgendwas, die glauben das nicht, die können das nicht glauben.
Weil diese Propagandamaschine aus dem Kreml so gut geölt ist und funktioniert.
Ja.
Wenn man jetzt mal deinen Weg aus Kiew zurückzeichnet in den letzten paar Tagen, also du hast vorhin schon gesagt, du wurdest auf Geheiß deines Chefs dann auch, jetzt ist hier Ende Gelände, wir müssen gucken, dass wir euch rauskriegen. Wie genau ist dieses Rauskriegen für dich vonstatten gegangen?
Das ist ein Abenteuer für sich. Also, ich wohne in der Nähe von Babyn Jar, also in Kiew, und das ist in der Nähe vom Fernsehturm. Und genau an dem Tag, als ich ge gehen wollte, habe ich morgens telefoniert und eben gefragt, so, wie komme ich eigentlich raus? Und als ich mittags um 5 Uhr nichts gehört habe, hat man mir gesagt, so, ich soll versuchen, zum Bahnhof zu kommen. Das ist Sperrstunde, ich habe 2 Stunden, um zum Bahnhof zu kommen, und wenn es nicht klappt, so dass ich dann weiterkomme, dann kann ich zurück in die Wohnung. Ja, dann bin ich losgegangen, Luftalarm war und war circa 500 Meter von der Metro, die gefahren ist, entfernt und habe gehört, so irgendwas schlägt ein. Habe das auch die Druckwelle gespürt, bin um einen Häuserblock 500 Meter weiter und habe dann gesehen, so wie, ja, wie es am Fernsehturm brennt. Und da ist eine Rakete eingeschlagen. Ob jetzt Flugzeug oder Langstreckenrakete, das weiß ich nicht. Die Selbstverteidigungseinheiten mit Kalaschnikow standen da mit offenem Mund und haben mich gedrängt, sodass ich ganz schnell in die Metro reinkomme. In den Luftschutzkeller ist das. Ja, und dann bin ich dorthin und saß im Prinzip in der Falle, weil ich konnte nicht mehr raus, ich konnte nicht mehr zurück. Deswegen musste ich dort übernachten. Das war die eine Sache. Hatte allerdings gar nicht so viel Sachen dabei, weil eigentlich wollte ich ja zum Bahnhof und dann ja weiter. Und musste dort übernachten. Ein Sitznachbar neben mir hat mir dann eine Decke angeboten, dass ich wenigstens warm es hatte. Ja, und am nächsten Morgen habe ich dann die Leute von der Metro gefragt, die Mitarbeiter, wie komme ich zum Bahnhof? Und die haben gesagt, so, ja, Metro fährt, also die Züge. Und allerdings nur einmal in der Stunde. Also in einer Stunde kommt eine und dann soll ich zur nächsten Station und von dort aus eine Stunde circa zu Fuß zum Bahnhof. Da hatte ich gesagt, hey, ich habe noch Essen zu Hause, ich habe ja Vorräte gekauft, die hole ich jetzt und bringe die euch, damit hier jemand die benutzen kann. Bin dann wieder zu meiner Wohnung, habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen, die ich in der Schnelle vergessen hatte. Hatte drei ganz schwere Taschen. Auf der Straße habe ich Passanten gefragt und die haben sich bereit erklärt, so mir zu helfen, die zur Metro zu bringen. Dann war eine ältere Dame, die ist schon aus Kirgisien geflohen, dann nach Donetsk geflohen, von Donetsk dann nochmal geflohen und jetzt wieder geflohen. Und die ist mit mir mitgekommen zum Bahnhof. Bei der nächsten Metrostation sind wir hochgefahren. Die Metrostationen sind ziemlich tief, so circa 30 Meter. Sind hochgekommen, Luftalarm. Dann hat die Oma natürlich Angst gehabt. Ich habe gesagt, das ist nicht so schlimm, also wir können gar nicht weiter. Aber sie wollte unbedingt noch mal runter. Ja, dann sind wir runtergefahren, haben eine Viertelstunde gewartet, sind dann 40 Minuten zu Fuß zum Bahnhof. Das ging gut und es war auch kein Luftalarm mehr. Und am Bahnhof habe ich dann gefragt, wie es ausschaut mit Zügen. Und die haben gesagt, ein Zug ist weg, aber es fahren pro Tag 5 Züge in den Westen. Okay, dann habe ich 2 Stunden gewartet, dann kam ein ICE, also Intercity. Und die Szenen möchte ich nie wiedersehen, weil ja, wenn Leute boxen und gucken, so dass sie in einen Zug reinkommen, wo mehr Leute rein wollen, als Platz ist, dann ist das kein schöner Anblick. Aber ich wusste, es kommen ja noch Züge und deswegen bin ich nicht in den Zug mitgegangen. Und tatsächlich 20 Minuten später kam dann so ein Bummelzug und der fuhr dann 8 Stunden Richtung Lviv. Das Ganze hat dann so ausgeschaut, so dass ich keinen Sitzplatz hatte, sondern 8 Stunden im Stehen nach Lviv, ja, fahren musste.
Das ist Lemberg, gell? Lviv ist die deutsche Bezeichnung ist Lemberg, ja.
Genau. Lemberg ist im Prinzip Österreich-Ungarn gewesen. Also es hat auch so einen Flair von Wien. Das ist eine to total schöne Stadt eigentlich. Und ja, kurz vor Lemberg, das Schöne war halt, es war ein Italiener dabei, es war eine Ukrainerin neben mir gestanden und wir haben uns immer abgewechselt. Also ein Platz für 3 Personen, halbe Stunde sitzen, eine Stunde stehen. Und haben uns eben auch ausgetauscht und war nicht ganz so tragisch, aber es war doch anstrengend. Vor allem eine Stunde dann vor Lemberg hieß es ja, alle Handys ausmachen, kein Licht, komplette Dunkelheit, weil Angst vor Luftanschlägen auf den Flüchtlingszug. Und das war eine Stunde vor Lviv. Dann in Lviv angekommen, da haben mich meine, ja, wie soll ich sagen, meine Fluchthelfer dann aufgegriffen und mich in die Unterkunft gebracht, die vorbereitet war. Ja, und dann war ich in relativer Sicherheit. Relative Sicherheit deswegen, weil es war trotzdem jeden Abend gab es Luftalarm und Sirenen haben geheult. Aber Lemberg im Gegenteil, es gab alles zu kaufen, es haben Restaurants funktioniert. Und dort habe ich mich ein bisschen umgehört, so wie das mit humanitärer Hilfe abläuft, was gebraucht wird, wer für was zuständig ist. Und mit dem Wissen bin ich dann ein paar Tage später weiter. Wollte eigentlich mit dem Zug nach Przemyśl, das ist in Ostpolen, Ost-Südpolen. Und Zug war absolut unmöglich, weil so viele Menschen unterwegs waren. Deswegen bin ich ja, mit dem Bus an die Grenze gebracht worden und dort ausgeladen. Ja, kann man wirklich so sagen, dass man Menschenmassen auslädt. Hab da 4 Stunden im Kalten gestanden, weil die Schlange so langsam lief. Und es waren Tausende, also wirklich Tausende von Menschen, die über die Grenze wollten. Wobei das sich sehr beschleunigt hat, also im Gegensatz zu vor einer Woche, wo die Leute 12, 24, 36 Stunden warten mussten, bis sie abgefertigt wurden. Auf polnischer Seite dann, als es endlich geklappt hatte, dass ich über der Grenze war, die waren alle total freundlich. Da waren dann Hilfsorganisationen, die die Leute versorgt haben, die geholfen haben, da anzukommen. Humanitäre Geste von den Polen, da muss ich wirklich auch die Polen wahnsinnig loben. Ja, und dann sind wir mit dem Taxi, also ich habe dann Ukrainer in der Schlange getroffen, mit dem habe ich mich dann, dem habe ich mich angeschlossen. Der wollte weiter in die Niederlande, wo er einen Pass hat. Ja, und dann am Bahnhof. Das war auch so eine witzige Geschichte, weil im Prinzip hat mich ein, ich habe gesagt, ich stehe an der Grenze, und ein Freund von mir aus Berlin hat gemeint, so, ja, wir sind gerade auch im Przemyśl, wo bist du? Da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Przemyśl. Dann sagte er, ja, wir haben hier Hilfslieferungen, wir müssen ganz dringend zurück, so, und wenn du mit willst, dann komm mit. Und tatsächlich am Bahnhof habe ich dann ihn angerufen, und das hat funktioniert, und er stand innerhalb von 5 Minuten neben mir. Wir sind uns in die Arme gefallen, ins Auto gesessen, zurück nach Deutschland. Das hat dann
Wahnsinn.
nochmal 8 Stunden gedauert. Also es ist ein gutes Stück bis nach Berlin, auch vom Przemyśl aus. Hast
Hast
du
du jetzt
jetzt noch
noch
Kontakt
Kontakt
in
in
die
die Ukraine? Per
Ja, klar.
Telefon? Zu wem?
Ich habe Kontakt so zu allen meinen Freunden, und ja, lese auch die ganzen Facebook-Berichte, was sie berichten, was sie machen. Ich versuche ihnen ja auch zu helfen von hier aus. Also ich stehe mit großen Hilfsorganisationen in Verbindung, um Hilfe in die Ukraine zu organisieren. Es gibt ganz viele Privatinitiativen. Das muss man auch sehen. Leute holen von der Grenze Leute ab, also Ukrainer ab, und versuchen die hier in Deutschland dann unterzubringen. Heute habe ich noch ein Treffen mit Freunden, um Medikamente zu liefern. Ja, das ist, da kümmere ich mich derzeit drum. So, wir machen eigentlich jetzt gerade so eine Art Koordinierungsbüro hier in Berlin, um Anfragen an entsprechende Stellen weiterzuleiten.
Was wird denn gerade am nötigsten da unten gebraucht?
Nahrungsmittel, Medikamente, das ist wahnsinnig gefragt. Dann Sachen zum Blut abbinden, falls jemand eine Schusswunde hat oder irgendwie ja ein Bein verliert, das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten ja Hygieneartikel, Binden, also zum Blut abbinden und so weiter, solche Sachen.
Ich frage deswegen, weil ich auch einen Bericht gelesen habe, dass Sachspenden gar nicht so sehr gesucht werden, sondern es eher Geld gespendet werden soll. Aber du siehst es offensichtlich anders, oder?
Na, ich weiß, dass Sachspenden ja gegeben werden, aber zum Beispiel Kleider. So, ich habe gestern einen Bericht gelesen, da hieß es, ja, die Ukraine sind nicht nackt, die haben Kleider. So, also das ist nicht das, was benötigt wird. Tatsächlich ist es so, dass die Leute natürlich hier in Deutschland mit extrem wenig ankommen. Das ja. Und übergangsweise Kleider spenden. Aber Kleider spenden ist halt immer das Problem so. Das sind ungewaschene Sachen, das sind kaputte Sachen, das sind Sachen, wo die Leute entsorgen. Das muss nicht unbedingt sein, weil es ist ein Riesenaufwand, die zu sortieren und auszumisten. Also davon rate ich ab. Hier in Deutschland, es ist wichtig, so die Leute mit Essen zu versorgen, mit Wasser zu versorgen. Da gibt es entsprechende Stellen an den Bahnhöfen, also hier in Berlin zum Beispiel. Sprachkenntnisse werden wahnsinnig gefragt, um die Leute einfach zu unterstützen, weil das ist einfach ein Verständigungsproblem. Die Leute, die kommen, können meistens keine Fremdsprache, wenn dann vielleicht noch Englisch,
Englisch, ja.
Deutsch. Deutsch eher selten. In die Ukraine selbst spenden würde ich wirklich vorschlagen, so das den großen Hilfsorganisationen zu überlassen. Da gibt es die Aktion Deutschland hilft. Das ist eine große Geschichte. Da arbeite ich persönlich mit den Johannitern zusammen, weil wir einfach schon seit 4 Jahren zusammenarbeiten. Und da habe ich auch die entsprechenden Kontakte. Wir haben jetzt den vierten LKW in die Ukraine, wie soll ich sagen, ja, angestoßen, dass der jetzt auf den Weg gebracht wird. Ansonsten an den Grenzen, so, da sind Hilfsorganisationen auch vor Ort. Und da ist eben, denke ich mal, Geld sinniger ausgegeben und gespendet, als wirklich, ja, selbst irgendwas hinzufahren. Also ein LKW mit Nahrungsmitteln würde ich nicht unbedingt hinschicken.
Okay.
Also nicht privat.
Ja. Wenn du mal in die vielleicht etwas trübe Glaskugel schaust, in welche Richtung geht die Situation aktuell in der Ukraine gerade?
Die Sache ist, warum ich auch gegangen bin, an diesem 27., 28. Putin hatte eigentlich vor, die Ukraine relativ schnell zu überrennen und hat gedacht, er wird mit Blumen empfangen, weil er ja die Ukraine von den Nazis befreit. So, das ist seine eigene Propaganda und die hat er auch selbst geglaubt. Dem war nicht so. Und dann am 28. ist ihm das wohl bewusst geworden. Und dann habe ich auch mit der Botschaft geschrieben und habe denen gesagt, also jetzt gehe ich, weil die nächste Etappe ist Eskalation und die Taktik des Blutes. Also im Prinzip die Zivilbevölkerung so tyrannisieren, dass die Ukrainer selbst sagen, also das können wir unseren Landsleuten nicht antun, wir kapitulieren. Das ist so die Taktik. Aleppo bzw. Grosny in Tschetschenien, das kennt man. Und das passiert gerade in der Ukraine. Das sieht man in Mariupol, das sieht man in Kharkiv, das sieht man in Sumy. Kiew, Gott sei Dank noch nicht, aber ich vermute, dass das demnächst kommt. Also da mache ich mir extrem Sorgen. Aber die Ukraine werden nicht aufgeben. Was Putin wohl nicht verstanden hat, so die Ukraine, die ist nicht Russland. Die Leute, die lassen sich nicht kleinkriegen. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, da muss man in die Geschichte schauen, gab es Partisanenbewegungen gegen die Sowjets, weil die auch die Ukraine besetzt haben, bis in die 60er Jahre. Das weiß man in Deutschland kaum. Und die Ukraine, die wird nie Ruhe geben. Selbst wenn Putin es schafft, so die dann in Marionettenregierung reinzubekommen. Es wird immer Partisanen geben und so viele Leute hat Russland nicht, um die Ukraine so lange zu besetzen und diesen Gewaltapparat aufzubauen, um die Ukraine klein zu kriegen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die Ukraine ist unbesiegbar, rein mental. Also so muss man das verstehen.
Siehst du es vielleicht auch so, dass es junge Menschen gibt, die die Ukraine verlassen, weil sie einfach keine Zukunft mehr sehen, sollte sie wirklich an Russland fallen?
Nein, nein, im Gegenteil. Also ich war in Lviv zum Beispiel, und da hat der ja, Wächter von dort, wo ich gewohnt habe, gemeint, so, er hat sich bei der Armee gemeldet, er hat ja auch eine Grundausbildung und wenn es hart auf hart kommt, zieht er einen Krieg. Ich kenne Akademiker, die in der Ukraine im Schützengraben stehen, um ihr Land zu verteidigen. Und das ist unser Land, sagen alle. Ich kenne Leute, Studenten, mit denen habe ich zusammengearbeitet, die sitzen in Kiew und sagen, wir gehen hier nicht weg. Es ist unser Land. Und wenn das Ganze mal vorbei ist, denke ich auch, die gehen zurück und bauen ihr Land wieder auf. Weil es ist nicht Patriotismus, es ist nicht so dieses Nationale, wie man das in Deutschland kennt. Es ist auch dieser Vorwurf, Nationalisten seien in Kiew oder in der Ukraine. Das ist eher so Patriotismus, das ist ein Unterschied. Und die Ukraine ist ein ganz, ganz tolles Land mit einer extrem tollen Geschichte. Die haben Demokratie schon vor 500 Jahren gehabt. Die haben, als Polen Litauen war, haben die Städte gehabt, wo sie Marktversammlungen hatten, um gemeinsame Belange zu besprechen. Also das ist alles irgendwie in der Ukraine schon sehr, sehr lange verankert. Und deswegen ist die Ukraine ist auch ganz anders als Russland. In Russland gab es bis ins 19. Jahrhundert Leibeigenschaft, was man auch hier kaum weiß. Das große Problem in Deutschland ist das Nichtwissen von Osteuropa durch den eisernen Vorhang. Es gibt auch uralte Verbindungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Die sind alle vergessen durch den Zweiten Weltkrieg beziehungsweise durch den Eisernen Vorhang.
Blickst du abschließend, Jörg, positiv in die Zukunft der Ukraine?
Ich denke, es wird jetzt noch eine extrem schwierige Zeit. Und danach, der Wiederaufbau, wird die Ukraine zu einem extrem blühenden Staat machen. Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an an die Leute dort. So, ich kenne ihren Willen so und ihren Optimismus. Und es wird nach dem Krieg ein anderes Europa. Es wird ein anderes, ja, wie soll ich sagen, der Wiederaufbau wird kommen. Und da denke ich mal, so wird die Ukraine wahnsinnig profitieren davon. Es fließen jetzt schon Milliarden an Geldern in die Ukraine. Und die Ukraine ist so auch, ja, das letzte Bollwerk, was Europa verteidigt, weil davor, was hier in Europa ist, so hat man in Russland Angst davor.
Doch noch eine Frage hinterher, wenn du es gerade angesprochen hast, so ein bisschen. Denkst du, dass dieser Krieg, wenn du sagst, das letzte Bollwerk, die Ukraine, rüberschwappen könnte? Noch ein Land und noch ein Land und noch ein Land. Also das, wovor ja alle auch Angst haben, dass Putin einfach nicht genug bekommt.
Er kann nicht aufhören. Das ist wie bei Hitler so. Er konnte auch nicht aufhören. So. Hitler hat immer versucht, irgendwie ein Stück weit ja, weiterzugehen und dann gab es die Appeasement-Politik und dann ist nichts passiert. Dann hat er sich das nächste Stück gegriffen, bis irgendwann mal Schluss war mit Polen. Und genauso macht es Putin. Die Ukraine ist nicht das Hauptziel. Er bringt allerdings jetzt gerade die komplette Welt durcheinander, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. So, wir sehen ja, Spritpreise steigen jetzt gerade so. Ja, okay, aber die Ukraine produziert jährlich 60 Millionen Tonnen Getreide, also Nahrungsmittel. Und das wird noch Auswirkungen haben, weil während des Krieges jetzt gerade die Aussaat gar nicht funktioniert. Und das hat wiederum Auswirkungen auf China, auf Afrika, auch auf Europa, weil wir gar nicht so viel anbauen können. Und da ist die Nahrungsmittelversorgung auf der Welt gefährdet. Und das haben wir noch nicht auf dem Schirm.
Also wirklich, wie du es auch sagst, dieses Durchrütteln der gewohnten Strukturen, die wir jetzt so kennen und lieben gelernt und dadurch uns auch sicher fühlen dürfen, die es vielleicht danach nicht mehr so in der Form geben wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Ukraine fällt, es wird dort nie Ruhe geben, aber Putin wird auch nicht irgendwie aufhören, so weiterzugehen. Und er versucht ja auch, sich mit der NATO anzulegen. Er provoziert die ganze Zeit. Und ich finde es auch wichtig so und gut, wie besonnen man hier auf westlicher Seite auf das Ganze reagiert. Klar will man so irgendwie zum Beispiel den Luftraum in der Ukraine zumachen, also so wie in Jugoslawien das der Fall war. Aber ich verstehe auch die Gefahr der weiteren Eskalation bis zum Dritten Weltkrieg. Also möchte ich nicht
Also
haben.
du schätzt die Rolle der NATO oder wie sie mit dieser Situation umgeht als richtig ein?
Als besonnen, ja. Also
Okay.
bei allem Verständnis für die Ukrainer und was sie sich wünschen, aber man muss das globale denken. Und so leid es mir tut, so um die Menschen in der Ukraine, das sind Freunde von mir. Aber einen dritten Weltkrieg riskieren, das darf nicht der Preis sein.
Jörg Drescher, Büroleiter des Deutsch-Ukrainischen Forums in Kiew, aktuell geflüchtet und deswegen in Berlin. Vielen lieben Dank, Jörg, fürs Gespräch.
Gerne doch.